Es ist ja wirklich ein Teufelskreis. Also der Schlafentzug sorgt dafür, dass wir messbar am nächsten Tag mehr Kalorien essen. Und zwar bevorzugt die ungesunden Kalorien, also eher so eine Kombination aus ungesunden Fetten und Zucker.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die souverän führen, ihre Stärken noch mehr einbringen und mitgestalten wollen. Antje Behrendt beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit gesunder Ernährung und es ist, das kann ich auch wirklich so bestätigen, ihre absolute Passion. Sie ist approbierte Apothekerin und gleichzeitig auch Ernährungsberaterin und hilft sowohl in einer ganzen Menge jeden Tag beruflich, aber auch gern privat Menschen zu einem gesünderen Lebensstil. Herzlich willkommen, Antje. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und ja. Let's go.
Ja, ich möchte auch vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern, sehr gern. Und vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere, die jetzt so zuhört, denkt, weil, ich bin im Female Leadership zum Thema Leadership Podcast. Was ist denn da los? Warum Ernährungsberaterin? Ich glaube, falls es bei noch nicht allen angekommen sind, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall einen gesunden Leben, um eine wirklich starke Führungskraft auch zu sein. Und deswegen ist das so die Grundarbeit, an die wir uns immer wieder erinnern dürfen, da wo wir immer wieder auch das, ja, unseren Fokus offen halten dürfen und gucken dürfen, was können wir einfach für uns mitnehmen und noch gesünder leben. Ja, deshalb ist das ein elementares Thema. Und ich möchte gern, Antje, dich gern am Anfang fragen, was bedeutet für dich so als aus der Welt der Ernährung für dich eigentlich Female Leadership?
Ja, also für mich ist das so, ich habe ja auch oft tatsächlich auch Frauen in Führungspositionen und sehe dann natürlich immer, was so bei denen die Probleme sind oder die Herausforderungen im Alltag und finde halt schon, dass zum Female Empowerment im Bezug auf Ernährung oder Gesundheit, Prävention und so auch ganz stark bedeutet, auch auf sich selber wirklich zu achten, auf seine eigene Gesundheit, die Prävention und auch so geschlechterspezifische Unterschiede, also dass man zum Beispiel hormonelle Schwankungen erkennt, aber vielleicht auch bei den Teammitgliedern erkennt, also dass man da eben auch Rücksicht drauf nimmt. Und ich finde, da dürfen die auch wirklich sich selbst auch pflegen, mehr Self-Care nutzen und auch einen gesunden Lebensstil natürlich letzten Endes auch im Team ein bisschen vorleben, weil die natürlich schon das Team ja schon die Führungskraft auch als Vorbild sieht. Ne?
Ja. Ja, voll. Ja, genau. Deswegen ist es auch so wichtig, wirklich auf sich gut zu achten, weil dieser Role Model Effekt, der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und deswegen ist es genau richtig, dass du da bist. Jetzt ist so, nee, du hast schon so ein bisschen mit so ein paar Mythen vielleicht auch aufgeklärt, so dass wir ganz unterschiedlich natürlich auch durch unsere Hormone unser Körper reagiert und auch damit umgeht, ja. Also was erlebst du auch gerade, wenn es ums Thema gesunde Ernährung geht? Erlebst du da oft trotzdem weitere Mythen, vielleicht auch im Kontext des Arbeitsablaufs?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist sowieso so, es gibt sehr, sehr viele Mythen und auch viele, die auch, finde ich, durch Social Media nochmal ganz stark verstärkt werden oder einfach. Also ich glaube, für viele ist es so, je häufiger man irgendwas hört, desto mehr glaubt man es. Und dann verbreiten sich so Mythen leider auch sehr schnell. Also da muss man ein bisschen aufpassen, auch gerade vor so ganz pauschalen Aussagen, die halt wenig differenziert werden. Also sowas wie Kohlenhydrate sind generell schlecht oder Fette sind schlecht. Der Protein-Hype ist total übertrieben und solche Sachen, da muss man halt wirklich mal ein bisschen differenzieren und gucken, was ist es, also was ist überhaupt gemeint, wofür brauchen wir diese Nährstoffe überhaupt und ist das wirklich so? Also das nervt mich manchmal ein bisschen, dass viele dann auch so diese Apps zum Beispiel, die sind total gestresst von solchen Apps, die dann sagen, sie dürfen nur 30% Fett und weiß ich nicht, ne? Also so eine bestimmte Aufteilung pro Tag und dann machen die sich total fertig, nur weil sie dann irgendwie 35% gegessen haben. Also das macht diese Makronährstoffverteilung zum Beispiel, die ist gar nicht so entscheidend, dass man das jeden Tag ganz genau so einhält. Wir brauchen natürlich bestimmte Proteine, also gerade Aminosäuren, da gibt es essentielle, da brauchen wir bestimmte Mengen jeden Tag und wir brauchen auch bestimmte Fettsäuren, deshalb sind Fette und Proteine grundsätzlich lebensnotwendig. Bei Kohlenhydraten ist es schon so, dass die nicht grundsätzlich lebensnotwendig sind, aber gute, komplexe Kohlenhydrate sind trotzdem sehr, also für die meisten Frauen auch sehr wichtig, weil die auch für die Hormonbildung gebraucht werden, für eine gut funktionierende Schilddrüse und so weiter. Deshalb würde ich die auch nicht grundsätzlich verteufeln, die Kohlenhydrate.
Jetzt hast du gerade das Thema Makronährstoffe angesprochen. Vielleicht, also ne, Makronährstoffe sind genau das, Kohlenhydrate, Proteine, Fette, die diese Hauptsäulen quasi auch darstellen, ja. Und ich würde gerne mal tatsächlich so, jetzt hast du ne, gesagt, so, Proteinhype und so weiter, oder dass man da auch ein bisschen differenziert gucken soll oder genauso auch mit Kohlenhydraten. Aber was ist so, wo siehst du, was wäre so deine, vielleicht, ich will nicht sagen pauschale Empfehlung, aber schon so Orientierungsempfehlung, wo jeder so ein Stück weit seinen Weg finden sollte, wenn es ums Thema Proteine geht, wenn es ums Thema Kohlenhydrate geht und wenn es ums Thema Fette geht. Vielleicht mal so, dass wir so eine Orientierungsschnur haben.
Ja, genau. Also ich merke schon, dass, oder fangen wir mal so an, eigentlich sind ja Proteine, hab ich ja eben schon gesagt, sind essentiell und Fette auch. Das heißt, wir müssen die essen. Also ne, wir können also jetzt nicht nur von Kohlenhydraten leben. Und deshalb ist das schon mal ganz wichtig. Und ich sehe auch oft, dass viele doch zu wenig Protein essen, weil da auch so die Empfehlung zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist sehr konservativ. Die empfehlen ja nur 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und pro Tag. Das wäre vielleicht bei einer optimalen Aufnahme und einer optimalen Aminosäurezusammenstellung und wenn man keinen Sport macht, keinen Muskelaufbau machen möchte, dann ist das vielleicht okay. Aber es ist für alle anderen nicht ausreichend und ich würde schon probieren. Also das wäre schon was, worauf ich auch Wert lege in meinen Beratungen, dass man doch mal für 1-2 Tage zumindest vielleicht mal ausrechnet, wie viel Eiweiß man überhaupt mit seinen Standardmahlzeiten isst. Und da wäre meine Empfehlung, dass man mindestens auf 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und pro Tag kommt. Und das kann auch bis zu 2 Gramm sein, gerade wenn man gerne Muskeln aufbauen möchte und vielleicht auch so kohlenhydratbedingte Blutzuckerschwankungen vermeiden möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel einfache Kohlenhydrate isst, wie Obst, ne? Obwohl das ja eigentlich gesund ist, aber wenn man jetzt nur Obst isst, dann steigt der Blutzuckerspiegel ganz stark an und sinkt oft danach auch ziemlich stark wieder ab, was zu so Blutzuckerschwankungen im Anschluss führt, die halt schon sich auf Energielevel und auf den Schlaf und auf ja, die Stimmung und ne, also es kann sich sehr stark auf die Leistung am Ende auswirken und führt auch oft zu Heißhunger im Nachgang. Also das wäre sowas, was ich gerne vermeiden möchte, indem man eben Mahlzeiten so kombiniert, dass man immer Proteine mit drin hat und auch gesunde Fette. Und gesunde Fette wären dann sowas wie Nüsse, Samen, Leinöl zum Beispiel, Avocado oder wenn man jetzt tierische Quellen nutzt, dann vor allem Fisch eigentlich. Muss mal wieder ein bisschen mit Schwermetallen aufpassen, aber grundsätzlich wären da auf jeden Fall gesunde Fette drin oder man nutzt dann eben Mikroalgenöl zum Beispiel, damit man diese wichtigen Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Genau, und das wäre wichtig. Und bei den Kohlenhydraten dann, dass man da eben die komplexen Kohlenhydrate nutzt. Das ist, glaube ich, auch viel ein Begriff. Das bedeutet einfach, dass man ganz langkettige Kohlenstoffketten hat. Das heißt zum Beispiel jetzt in Reis sind lange Ketten drin, in Zucker oder so sind dann eben, sind die Kohlenhydrate so, dass sie eben sofort im Blut verfügbar sind als Glucose. Und bei diesen langkettigen dauert es ein bisschen, bis die eben freigesetzt werden, sodass man nicht so einen starken und schnellen Blutzuckeranstieg hat, sondern ein bisschen flacheren und langsameren. Und noch besser ist natürlich, wenn das noch kombiniert ist mit Ballaststoffen. Also komplexe Kohlenhydrate sind nicht automatisch gleich auch ballaststoffreich, sondern das wäre dann zum Beispiel der Naturreis, der eben gleichzeitig noch Ballaststoffe liefert und der weiße Reis würde nur diese komplexen Kohlenhydrate liefern.
Also komplex und Ballast. Also komplexe Kohlenhydrate mit Ballaststoffanteil.
Genau, sowas wie Quinoa oder Buchweizen oder Haferflocken.
Ja.
Ne? Und letzten Endes auch stärkehaltiges Gemüse wie Kürbis oder Süßkartoffeln und sowas.
Okay. Das ist auch manchmal gar, ich finde es gar nicht so einfach. Du hast ja gerade Haferflocken angesprochen. Vor kurzem auch wieder, so gerade über Social Media kriegt man ja echt manchmal was zugespielt. Und dann hieß es auch wieder, nee, Oatmeal ist auf jeden Fall meiden. Also alles, was mit Haferflocken ist, das ist so oldschool. Das ist so. Und das, ich finde das echt schwierig, da für sich einen guten Weg zu finden, weil sich man das Gefühl hat, entweder ändert sich ständig oder es gibt so viel gegensätzliche Meinungen. Deswegen finde ich es total gut, dass du wirklich nochmal uns heute aufklärst und auch wirklich nochmal so den Wissenschaft gesundheitlichen Aspekt auch das Fundament da für uns mitbringst. Und lieben Dank schon mal an der Stelle. Jetzt, wenn ich so ein Stück weit, habe ich jetzt die Makronährstoffe, achte auf Proteine und Fette, die wirklich essentiell sind, ja, auf gesunde Fette. Und achte noch drauf, dass ich komplexe und Kohlenhydrate idealerweise mit Ballaststoffen zu mir nehme. Und da habe ich so ein ganz gutes Fundament. Jetzt ist es auch gerade, wenn ich mir vorstelle, so lebe ich direkt vor. Mein Alltag ist stressig. Ich bereite wenig wahrscheinlich mir Mahlzeiten vor. Gehe vielleicht in die Kantine, wenn es überhaupt, oder treffe mich zum Lunch oder esse was nebenbei am Computer. Also eher so ein bisschen hektisch. Dann ist es ja oft so, dass wir natürlich gerade auch nicht so die Nährstoffe richtig verwerten können, ne? Weil wir gar nicht so richtig dem Körper überhaupt die Möglichkeit geben, mal auch in diesen Verdauungsprozess quasi zu gehen. Ist es dann besonders wichtig, wenn ich eher so auch im Alltagsstress leide, dass ich dann vielleicht sogar noch Dinge supplementiere, also auch gucke, dass ich besondere Vitamine zu mir nehme? Oder würdest du sagen, grundsätzlich, wir alle sollten auf jeden Fall noch Vitamine, Mineralstoffe supplementieren?
Genau, das ist ja auch wieder sowas, wo die Meinungen sehr gespalten sind. Ich bin eher so der Befürworter für Supplementierung, aber nicht einfach blind, sondern dass man im besten Fall wirklich mal seine Blutwerte bestimmen lässt, vor allem vielleicht für die besonders kritischen Nährstoffe. Da muss man ein bisschen gucken, wie ernährt man sich. Und je nach Ernährungsweise wären das verschiedene, aber so ganz pauschal könnte man eigentlich bei allen Frauen mal zum Beispiel Magnesium, Zink, Eisen vor allem, also Ferritin müsste man da messen, Vitamin D, Selen, Jod, vielleicht auch manche B-Vitamine, auch wieder je nach Ernährungsweise. Und Omega-3, das wären eigentlich so die ich auf jeden Fall mindestens einmal im Leben mal messen würde, damit man einfach mal weiß, weil ich mache das zum Beispiel jährlich und sehe dann immer wieder, obwohl ich zum Beispiel schon Magnesium supplementiere, habe ich trotzdem meistens nicht optimale Werte. Also es ist schon ein bisschen erschreckend, dass man es nicht über eine gesunde Ernährung schafft plus Supplementierung, also zumindest ich nicht. Es kann natürlich sein, dass andere das schaffen. Es kommt auch immer wieder darauf an, wie nimmt man es auf, wie ist der Darm. Kann auch mal phasenweise sein, dass stressbedingt die Darmschleimhaut einfach nicht so viel gut aufnimmt. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Dann, wie ist es kombiniert? Also zum Beispiel wird Eisen am besten mit Vitamin C aufgenommen. Wenn man jetzt aber eine Mahlzeit hat, die nicht sehr Vitamin C-reich ist, wird vielleicht wieder ein bisschen weniger aufgenommen. Die Frauen verlieren extrem viel Eisen durchs Bluten. Also es ist wirklich, ich glaube, ich habe fast noch nie eine Frau gesehen, die nicht supplementiert und die noch ihre Periode hat und die aber optimale Eisenwerte hat. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also ich gucke mir ja viele Blutwerte an und es ist wirklich sehr, sehr schwer, das über die Ernährung abzudecken. Man müsste eigentlich jeden Tag rotes Fleisch essen, um genügend Eisen zu sich zu... Also das ist jetzt zumindest meine Erfahrung. Es kann natürlich sein, dass es doch Frauen gibt, bei denen das irgendwie geht. Aber der Hämoglobinwert zum Beispiel ist da jetzt nicht aussagekräftig. Da müsste man eben schon Ferritin messen. Genau, also das kann ich empfehlen, dass man es wirklich mal misst, weil man dann oft sieht, okay, die Werte sind vielleicht doch nicht optimal. Und dann gibt es nochmal die Schwierigkeit, wenn man dann ein Blutbild hat oder Blut- oder Labordiagnostik hat. Das Blutbild sagt ja eigentlich nichts aus. Das ist ja, sind ja nur so die zellulären Bestandteile im Blut. Aber wenn man jetzt diese Nährstoffe misst, dann gibt es wieder je nach Labor unterschiedliche Referenzbereiche. Und das ist wieder noch eine Schwierigkeit, weil der Referenzbereich sagt jetzt nicht aus, ob der Wert optimal ist. Und es gibt eben in diesem Befund steht in den allerseltensten Fällen auch der Optimalbereich drin. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel bei Eisen, also als Ferritin misst, dann ist der Referenzbereich zwischen 15 und 300, also eine riesige Spanne. Und wenn man jetzt einen Wert hat von 20, würde halt als Ergebnis rauskommen, ja, ist okay, liegt im Referenzbereich. Aber er ist gar nicht okay, er ist eigentlich total niedrig. Also er sollte eigentlich, damit man eine optimale Leistungsfähigkeit hat, weil ja Eisen für die Sauerstoffversorgung im Gehirn ganz wichtig ist und ganz viele andere Funktionen hat, aber gerade auch so Energie, Haarausfall und so weiter, das ist alles schon bei schlechteren Eisenwerten, die aber noch im Referenzbereich liegen, tritt das schon auf. Und da ist es halt wichtig, dass man eher einen Ferritinwert hat, vielleicht über 80 oder wenn man auch noch viel Sport macht, sogar über 100 oder gerne auch 150. Also, und das merkt man dann auch. Also man fühlt sich viel besser, wenn man einen höheren Ferritinwert hat. Genau, also da würde ich am besten messen. Manche Sachen kann man auch nehmen. Man kann auch Vitamin D einfach schon mal nehmen. So 2.000 bis 3.000 Einheiten am Tag sind überhaupt nicht gefährlich. Und das sollte man auch nehmen, weil da ist eigentlich auch unmöglich, das über die Ernährung oder über die Sonne abzudecken. Es sei denn, man lebt am Äquator und ist jeden Tag in der Sonne. Aber, genau, also das sind so Sachen, die kann man einfach nehmen. Oder auch wenn man so eine sehr stressige Phase hat, kann man Vitamin, also B-Komplex könnte man einfach nehmen, Magnesium könnte man einfach nehmen. Mhm. Selen und Jod bei einer pflanzlichen Ernährung würde ich auch einfach nehmen, aber trotzdem immer mal die Blutwerte messen, um zu gucken, ob die Dosierung richtig ist.
Mhm. Genau. Mhm. Ja, und auch gerade so, wenn du Magnesium erwähnst, ich finde, da kommt ja auch oft immer so dieser Mythos, dass es nur so mit Sport zusammenhängt und dass wir aber eigentlich gerade der Stresshaushalt, ja, da auch einen großen Einfluss hat, wird oft unterschätzt.
Ja, genau. Also Magnesium ist total wichtig für den Energiestoffwechsel und das Gehirn verbraucht ja extrem viel Energie. Das heißt, selbst wenn man keinen Sport macht, kann es sein, dass man einen sehr hohen Magnesiumbedarf hat.
Also, genau. Mhm. Und jetzt hast du so ein bisschen gesagt, auch zum Beispiel, hast du angesprochen, Kohlenhydrate, also als Makronährstoffe sind wichtig, zum Beispiel, um Hormone zu produzieren. Gibt es zyklusorientierte Ernährung? Also so, dass ich quasi in der ersten Zyklushälfte eher auf das Wert lege, in der zweiten eher auf das, unabhängig jetzt von Schokolade als Soulfood. Ja. Gibt es da irgendwas, wo ich sage, damit kann ich diese verschiedenen Hormone Kurven auch besser nochmal unterstützen?
Ja, also ich habe so nicht die Erfahrung gemacht, dass es wirklich so einen großen Unterschied macht, in welcher Zyklusphase man was isst. Mhm. Aber man kann trotzdem den Hormonhaushalt positiv beeinflussen. Also, aber es ist jetzt nur meine Erfahrung mit den Frauen, die ich betreue, dass sie eigentlich dann den ganzen Zyklus durch ziemlich ähnlich essen könnten, also einfach letzten Endes nährstoffreich, dann kann man ruhig sowas nutzen wie Phytoöstrogene aus Soja oder Leinsamen zum Beispiel, die wirken nicht wie unsere Östrogene, sondern eigentlich wirken sie, solange man noch selber Östrogene produziert, wirken die sogar Antiöstrogen, weil die halt eine viel schwächere Wirkung haben als unsere Östrogene und die blockieren aber diese Rezeptoren, an die unsere eigenen Östrogene gehen und haben aber eine 100-fach schwächere Wirkung, sodass wir sozusagen die Wirkung von unseren eigenen Östrogenen ein bisschen abschwächen. Und das kann bei vielen Frauen Sinn machen, weil ganz viele, gerade vielleicht so ab 40, kommt es oft zu so einem relativen Östrogenüberschuss. Das liegt daran, dass wir einfach weniger Progesteron bilden. Wir haben auch oft Zyklen, in denen wir gar keinen Eisprung haben, sodass in diesen Zyklen gar kein Progesteron gebildet wird. Und dann kommt es einfach zu diesem Überschuss an Östrogen und das macht bei uns manchmal so, ja, dass wir uns halt nicht gut fühlen, dass wir stärkere PMS-Beschwerden haben, manchmal auch stärkere Blutungen, stärkere Migräne vor der Periode und so. Also, und da kann man eben gegensteuern, indem man sich zum Beispiel mit diesen Phytoöstrogenen ernährt, also aus Sojaprodukten oder aus Leinsamen zum Beispiel, was aber nicht so wirksam ist es, wenn man jetzt Soja aus Nahrungsergänzungsmitteln nimmt, weil das ist dann hochdosiert und das wirkt dann sogar Östrogen, weil das dann eben so hochdosiert ist, dass wir das gar nicht über unsere Ernährung abdecken können. Also das macht dann eigentlich erst in den Wechseljahren Sinn, falls man keine Hormone einnimmt. Also ne? Genau, und das wäre zum Beispiel was, aber generell auch Nüsse und Samen grundsätzlich kann man sehr gut nutzen. Eine proteinreiche Ernährung und eben auch eine Ernährung, die halt verhindert, dass man starke Blutzuckerschwankungen hat. Also auch hier wieder eher die komplexen, ballaststoffreichen Kohlenhydrate. Mhm. Und es ist auch so, der Kohlenhydratanteil in einer Mahlzeit muss jetzt nicht riesig groß sein. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Man kann schon den Schwerpunkt auf Gemüse, auf Proteine und auf gesunde Fette legen und ein bisschen komplexe Kohlenhydrate ergänzen. Das kann aber auch nur vielleicht maximal ein Viertel der Mahlzeit ausmachen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir so viele Kohlenhydrate brauchen, dass wir einfach Nudeln mit ein bisschen Tomatensauce essen sollten. Und was man eben gerade dann vor der Periode auch machen könnte, wenn man jetzt zum Beispiel diese stärkeren Blähungen hat oder so einen Blähbauch, dann hilft es manchen sogar ganz gut, auch wenn ich ja eigentlich immer sage, Ballaststoffe sind gesund. In dem Fall könnte man gucken, ob man mal etwas ballaststoffärmer isst oder zumindest die ballaststoffreichen Lebensmittel weglässt, die eben stark blähend wirken. Also zum Beispiel jetzt Kohlsorten oder Hülsenfrüchte oder so, die könnte man dann auch mal komplett weglassen und dann eher leichter verträgliche Ballaststoffe essen. Oder manche machen es sogar so, dass sie für ein paar Tage sogar Ballaststoffe ganz weglassen, also sich trotzdem gesund ernähren, aber dann eben so diese sehr ballaststoffreichen Lebensmittel weglassen. Und das hilft vielen, dass eben dieser Blähbauch dann nicht so stark ausgeprägt ist oder auch wirklich sie dann gar keine Beschwerden mehr haben. Mhm. Und gegen, was ja sehr, sehr viele haben, ist ja einfach Migräne vor der Periode oder auch an den ersten 2 Tagen oder so. Und da ist auch so meine Erfahrung, wenn man da wirklich gut versorgt ist mit Nährstoffen, also mit Magnesium, mit B-Vitaminen, manchmal hilft auch Coenzym Q10, das sind so verschiedene Nährstoffe, die schon bei vielen helfen können, dass die Migräne entweder sogar gar nicht erst kommt oder dann stark, also nur ganz, ganz abgeschwächt kommt, dass es so wenig ist, dass sie vielleicht merken, oh, anscheinend kriege ich jetzt meine Tage irgendwie, aber es ist halt nicht mehr so wie früher, dass man dachte, oh Gott, das geht ja gar nicht, mein Kopf platzt gleich. Und da ist aber so die Erfahrung, dass man jetzt das nicht ausreicht, wenn man sagt, okay, jetzt kriege ich bald meine Periode, dann fange ich jetzt mal an mit Magnesium, sondern man muss dann eigentlich durchgehend Magnesium mindestens 300 Milligramm, manche auch noch mehr am Tag nehmen. Also das wäre so nochmal ein Tipp, dass man das vielleicht mal im Blut bestimmen lässt und dann je nach Blutwerte dann vielleicht Magnesium und B-Vitamine nochmal gezielt supplementiert.
Also ich weiß nicht, ob du dich auch noch so erinnerst, aber so, was willst du als Beilage haben? War dann immer so ein bisschen so, also früher war ja Beilage eher, das finde ich zumindest aus meiner Erfahrung, so dieses kleine Schnitzel, ja, oder so ein bisschen Erbsen dabei. Und der große Klotz war, keine Ahnung, Kartoffelpüree oder ein riesiges. So, und dass wir da einfach auch dieses Bild mal rausbekommen müssen, wie so diese Aufteilung auf den Teller noch so ursprünglich, dass das einfach nicht mehr up to date ist und vor allen Dingen auch für eine gesunde Ernährung, dass es da einfach eine andere ein Facettenreichtum mehr braucht, finde ich schön, dass du es nochmal so betonst auch.
Ja, ja, genau. Also wenn man sich jetzt einen gesunden Teller vorstellen würde, da gibt es sogar auch einen, der von der Harvard-Universität so entwickelt wurde als Bild, der heißt auch The Healthy Plate. Und da ist es zum Beispiel so, die empfehlen einfach die Hälfte des Tellers Gemüse oder auch ein bisschen zuckerarmes Obst, wie Beeren zum Beispiel, dann ungefähr ein Drittel eiweißreich und der Rest eigentlich nur Kohlenhydrate und halt ergänzt durch gesunde Fette. Ne? Also es ist halt wirklich eine komplett andere Aufteilung.
Ja, cool. Ja, gut, ist doch viel besser so. Jetzt ist ja, ich meine, wir kennen das alle, ja. So gerade, also ich finde so, oder zumindest würde ich jetzt behaupten, dass das fast alle kennen, Ernährung macht ja auch was mit uns selbst, ja. Also so, wie wir uns mental fühlen, wie wir so uns selbst wahrnehmen, wie wir uns wohlfühlen, ja. Was hast du, also gerade wenn wir vor allen Dingen auch so ein bisschen in den letzten Tagen vielleicht irgendwie ungesunde Sachen gegessen haben, dann mag sich's für den Moment kurzfristig gut anfühlen, so weil ich jetzt irgendwie genau das brauche. Aber eigentlich merken wir es dann so, ach, ich fühle mich jetzt doch nicht so wohl. In letzter Zeit habe ich echt so Quatsch gegessen, so. Was sind so wirklich auch, gibt's so bestimmte Lebensmittel, die nochmal so richtig auch so mental boosten, also so, wo man sagt, das nährt mich, also ne, das nährt mich auch nochmal stärker und lässt mein Wohlbefinden steigern. Mhm. Gibt es da so bestimmte Lebensmittel, die du betonen willst?
Ja, also vielleicht erstmal, wenn man jetzt so quasi so ein schlechtes Gewissen hat oder so und einfach denkt, oh, ich will es mal wieder aufräumen, dann würde ich auf jeden Fall grüne Lebensmittel empfehlen, also dunkelgrünes Blattgemüse, Brokkoli und solche Sachen, weil die wirklich auch nachweislich entgiftend wirken für die Leber. Also das kann man auch mal machen, wenn man irgendwie ein bisschen zu viel getrunken hat oder so, und dann ist das halt, das unterstützt richtig die Entgiftungsphasen in der Leber. Das könnte man auf jeden Fall nutzen. Und ansonsten, wenn man jetzt sich so sehr gestresst fühlt, sozusagen auch mehr Energie fürs Gehirn braucht, dann kann man natürlich auch, gibt es auch Lebensmittel, die man nutzen kann. Das sind zum Beispiel Walnüsse, was ja, finde ich, auch man sich immer schön merken kann, weil die Walnüsse ja im Prinzip auch von der Form her so ein bisschen aussehen wie das Gehirn. Also das kann man sich ja ganz gut merken. Generell eben auch gesunde Fette, weil einfach das Gehirn zu einem ganz großen Teil aus Fetten besteht. Ne? Also das ist echt Wahnsinn und auch ganz viel Omega-3-Fette. Also das heißt, auch da ist wieder so dieses Fischöl oder Mikroalgenöl extrem wichtig. Deshalb, ich würde, glaube ich, auch jedem empfehlen, das einfach zu supplementieren, weil keiner das schafft, über die Ernährung abzudecken. Und wir können eben auch nicht aus Leinsamen oder Leinöl genügend von diesen Fettsäuren, also das ist ja dann EPA und DHA, die beiden Fettsäuren, also Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure.
Haben wir uns alle gemerkt.
Genau, ja. Die kommen eigentlich nur in marinen Quellen vor, also in den Mikroalgen ursprünglich und halt in den Fischen, weil die Mikroalgen essen und dann sammeln sich diese Fettsäuren da in den Fischen auch an. Deshalb ist es so geläufiger, dass man Fisch dafür nutzt, aber eigentlich ist die ursprüngliche Quelle sind diese Mikroalgen und es gibt eben gute Nahrungsergänzungsmittel, die enthalten und ich würde die jedem empfehlen. Also
das mache ich auf jeden Fall. Ich hab so ein Algenpräparat, was so die Vorstufe, wie du gesagt hast, gerade ist, was eigentlich so aus dem Fischfutter kommt quasi.
Genau.
Ja, aus dem natürlichen Fischfutter jetzt.
Wenn man sich jetzt einfach nur mal besser fühlen möchte und man möchte irgendwas naschen, was einem vielleicht trotzdem auch gut tut, dann wären das auch neben Nüssen, kann man tatsächlich auch dunkle Schokolade nutzen, weil die eben auch ganz viel Antioxidantien enthält und andere Verbindungen, die wirklich gesund sind. Also so 90- oder 80-prozentige Schokolade ist wirklich fast so ein bisschen wie ein gesundes, nährstoffhaltiges Gemüse oder so. Es ist eigentlich ganz praktisch. Oder ein Kakao, der jetzt nicht gezuckert ist. Ne? Das könnte man schon machen, wenn man auch gerne so einen schokoladigen Geschmack mag. Und sonst, Beeren zum Beispiel sind extrem gut, also sehr nährstoffreich und gut und helfen auch mit diesem hohen Antioxidantiengehalt, dass wir da einfach die Zellen gut fördern, die Zellgesundheit. Also das wären auch nochmal so Sachen. Und dann gibt es noch ein paar, also eigentlich sind das Nahrungsergänzungsmittel, aber ich finde, ja, man sollte es vielleicht trotzdem nennen, weil vielleicht ist es für manche interessant, die einfach nochmal so das Gehirn sofort mit Energie versorgen können. Das ist zum Beispiel relativ unbekannt, glaube ich, ist das Galactose. Das ist eigentlich eine Art von Zucker, die aber jetzt nicht wie normaler Haushaltszucker im Körper wirkt und auch nicht den Insulinspiegel so ansteigen lässt. Und die zum Beispiel geht dann sofort ins Gehirn und sorgt da eben für eine gute Versorgung mit Energie sofort. Oder gibt es auch noch andere Zuckerarten, die ein bisschen ähnlich sind, zum Beispiel Ribose oder Allulose. Das kann man so ein bisschen auch als Zuckerersatz, könnte man das nutzen.
Aber es hat nichts mehr zu tun mit, es war ja damals, davon sind wir ja auch alle weg, glaube ich, aber so diesen ursprünglichen Effekt, den mal so diese ganzen Traubenzuckersachen hatten, also diese Schnellversorgung.
Ja, stimmt.
Damit hat es nichts mehr.
Nee, vom Wirkungsmechanismus ist anders, aber theoretisch hat man die ja früher auch so genutzt, stimmt, aber die würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Genau. Und dann ist auch wirklich interessant, ist Kreatin, also als Nahrungsergänzungsmittel. Es kommt ja eigentlich nur in Fleisch vor, aber selbst Fleischesser schaffen es eigentlich nicht oder nur schwer, so viel Kreatin zu sich zu nehmen, dass sie wirklich einen Effekt haben, zum Beispiel jetzt fürs Gehirn. Und man hat das jetzt so ein bisschen auch in Studien entdeckt, indem man so ein bisschen geguckt hat bei Fatigue oder bei Long-Covid oder so und hat eben gesehen, dass das da ganz gut wirken kann gegen diese extreme Müdigkeit. So, ne? Und da hat man jetzt, gibt es verschiedene Studien, die gemacht wurden, da hat man zum Beispiel gesehen, dass wenn man jetzt sehr schlecht oder sehr wenig geschlafen hat, dass dann Kreatin so eigentlich sogar noch einen besseren Effekt hat als Kaffee. Also man kennt auch den Wirkmechanismus, das liegt dann an der ATP-Produktion in den Zellen und da kann eben Kreatin so eine Phosphatgruppe liefern und dadurch wird sofort wieder aus dem verbrauchten ATP, was dann zu ADP umgewandelt wird, wird sofort wieder ATP, also die Energiequelle fürs Gehirn oder für alle Zellen eigentlich wieder hergestellt. Und deswegen ist es jetzt eigentlich, war es ja früher so im Sport bekannt und da ist es eben dasselbe, dass dann sozusagen die Muskelzellen sofort wieder versorgt sind mit Energie, aber es wirkt eben auch in anderen Zellen, also auch im Gehirn und deshalb kann man das natürlich auch.
Nimmst du Kreatin?
Ja, also seit ich das weiß jetzt, ne, habe ich es mal genommen, weil ich gucken wollte, ob ich dann wirklich mehr Muskeln aufbaue. Das hat auch schon funktioniert und deshalb nehme ich es aber dann wirklich auch manchmal, wenn ich jetzt wenig geschlafen habe, nehme ich dann auch mal ein bisschen mehr.
Und das kann ich auch rein theoretisch abends um 6 nehmen oder kann ich denn schlecht schlafen?
Wohl nicht. Also ich dachte auch immer, man kann dann wahrscheinlich schlecht schlafen, aber ist wohl nicht bestätigt, aber man kann es ja mal ausprobieren. Sonst würde ich es eher morgens nehmen, also oder am Tag vielleicht. Ja. Ne? Oder dann vor oder nach dem Sport könnte man es nehmen. Also ich merke, oder ich bilde mir zumindest ein, wenn ich es vor dem Sport nehme, dass ich dann sogar echt mehr Gewichte heben kann. Also das ist vielleicht Einbildung.
Popeye, yeah.
Genau, aber es ist halt schon. Also, und da ist es so, da kann man dann am Anfang sogar relativ hohe Dosen nehmen, also bis zu 10 Gramm am Tag, so für 1-2 Wochen. Und danach reichen so 2 bis 3 Gramm am Tag. Mhm. Genau.
Und ist es ein Pulver? Sorry, ich frage jetzt aus Eigeninteresse.
Ja, also kann man als Pulver nehmen oder in Kapselform. Ja.
Okay. Okay, gut, das habe ich mir schon mal notiert. Ja, aber ja, cool. Und was hältst du davon? Also mir kam jetzt gerade so noch so dieser Gedanke, also gerade, ich habe mal irgendwo gelesen, dass es, ich weiß nicht mehr wie der Effekt heißt, aber dass also gerade so auch mit diesem Ausgleichen und auch vielleicht nicht so viel schlechte Sachen essen, je mehr ich darauf achte, dass der Proteingehalt meiner Nahrung hoch ist, desto weniger habe ich Hieber auf so ungesunde Sachen oder auch Süßigkeiten, weil der Körper dann nicht dieses Hungergefühl so produziert, weil er eigentlich ganz gut versorgt ist. Weißt du noch, wie der Effekt, du weißt wahrscheinlich, wie der Effekt heißt, und ist das was echt ist, oder ist das so ein bisschen so ein Mythos?
Doch, also ich kann es zumindest auch bestätigen, auch aus den Erfahrungen an mir selbst und auch an meinen Kunden sozusagen. Also das nennt man Proteinhunger, also dass der Körper eigentlich mit dem Hungergefühl oder auch dem Appetitgefühl vielleicht uns eigentlich signalisiert, dass er noch Nährstoffe und Eiweiß braucht. Und wenn man das jetzt mal ausprobiert und vielleicht mal mit den ersten beiden Mahlzeiten schon annähernd seinen gesamten Tagesbedarf an Eiweiß gedeckt hat, zusammen natürlich auch mit ein paar gesunden Nährstoffen, dann merkt man, dass man meistens überhaupt keinen Heißhunger mehr hat und oft sogar das Abendessen ausfallen lassen könnte. Also man hat dann gar nicht mehr so richtig Hunger. Also das ist echt interessant. Und eigentlich ist ja das Prinzip Kaiser, König, Bettelmann sogar auch am gesündesten, wenn man das irgendwie einrichten kann. Also das finde ich sehr gut. Also und ja, kann man ruhig mal ausprobieren. Und dann merkt man, dass der Heißhunger in der Regel weggeht. Ja.
Das müsste ja auch rein theoretisch dazu führen, dass ich weniger Energietiefs habe, weil ich ja eigentlich eine andere Balance im Essen habe und nicht so in diese Kohlenhydrathöhe reinrutsche und dann wieder danach in diese Abstürze rutsche.
Genau, ja. Also das ist wirklich so, dass gerade die einfachen Kohlenhydrate wie Weißmehl oder Zucker, dass die halt schon zu diesen stärkeren Anstiegen führen. Oder auch wenn man jetzt flüssige Kohlenhydrate nimmt, also Säfte oder irgendwie Limonaden mit Zucker oder so, die sind ja ganz extrem. Also dann steigt der Blutzuckerspiegel stark an, fällt wieder ab. Das führt zu diesem Energietief und führt danach auch wieder zu Heißhungerattacken. Und dass man eben nicht am Keksteller im Büro vorbeigehen kann.
Ja. Oh, das ist auch immer bei Meetings, wenn Live-Meetings, ich finde, das müssen wir auch mal ändern, dass da irgendwie Kekse und Gummibärchen stehen. Ich finde, das hat sich manchmal immer noch so ist es irgendwie noch so traditionell, und ich finde es irgendwie echt überholt.
Ja, das stimmt. Ja.
Das macht ihr bestimmt nicht bei euch, ne?
Manchmal, ja, aber manchmal haben wir wirklich Beeren und gesunde Sachen und Nüsse und so da stehen.
Genau. Sehr gut. Und auch so, du hast gesagt, du begleitest auch viele weibliche Führungskräfte so in der Ernährungsberatung. Was fällt dir noch auf an Tipps, so was denen gut tut, um wirklich mehr in ihrer Kraft und in der Energie zu sein und auch gut für sich zu sorgen?
Also die haben ja oft die Herausforderung, was du eben auch meintest, dass die irgendwie zu Teamessen gehen oder irgendwelche Geschäftsessen und so weiter. Und oft ist ja dann schon fast vorgegeben, was es da zu essen gibt. Und oft ist auch Alkohol auch im Spiel. Mhm. Und dann haben die auch wirklich, also oft einfach das Gefühl, sie müssen mittrinken. Also es geht nicht anders. Aber wenn man natürlich an 3 bis 4 Abenden pro Woche Alkohol trinken muss, nur weil es gesellschaftlich so nicht anders akzeptiert wird, finde ich das ein bisschen fragwürdig. Und ich glaube, da muss man eine eigene Stärke entwickeln und sagen, ich bleibe heute bei Wasser und ich bin aber nicht schwanger und ich nehme auch kein Antibiotikum, aber es ist doch irgendwie okay, wenn man auch mal kein Alkohol trinken muss zum Anstoßen. Also oft gibt es ja sogar auch leckere Alternativen. Man muss mal, finde ich, ein bisschen aufpassen, weil manche alkoholfreien Sachen, die auch lecker sind, meistens sehr zuckerreich sind. Also manchmal ist dann wirklich Wasser mit einer Zitrone oder so die bessere Alternative, leider. Aber vielleicht entwickelt sich das ja auch nochmal besser. Also ich finde, das ist so eine Herausforderung. Und da empfehle ich dann immer, dass sie sagen, okay, vielleicht überlegen sie sich, welcher Abend jetzt wirklich wichtig ist, dass sie da mit trinken. Und vom Essen her kann man ja sagen, okay, dann ist das halt die Ausnahme, an der man sich was gönnt und den Rest des Tages versucht man irgendwie gesund zu machen, selbst wenn es dann auch mit vielleicht grünen Smoothies ist oder notfalls auch, ich ich finde es nicht unbedingt schlecht, auch gesunde Mahlzeitenersatz-Shakes zu trinken, weil oft haben die einen totalen Zeitmangel, dann besorgen die sich unterwegs irgendwas am Bahnhof oder so und dann essen sie halt ja irgendwie ein Weißbrot mit Käse oder so, ne? Und ist jetzt nicht unbedingt dann das die beste Qualität und auch nicht sehr nährstoffreich. Also dann würde ich, glaube ich, wenn man jetzt keine Zeit hat, sich was so selber zu machen oder was Gesundes zu besorgen, würde ich sogar auch eher einen Mahlzeitenersatz Shake empfehlen, weil das kann man sich total schnell anmischen und da sind dann eben Nährstoffe drin, da ist Eiweiß drin, da sind Ballaststoffe drin, also da muss man natürlich auf eine gute Qualität achten, aber ich finde, die sind dann wirklich besser und sättigen auch gut, sorgen eben nicht für diesen Insulinanstieg und Blutzuckeranstieg und haben dann langfristig eigentlich einen besseren Effekt. Mhm. Und das wäre zum Beispiel eine Option, was man natürlich auch...
Darf ich noch einmal ganz kurz, weil du gerade beim Alkohol auch warst. Ich habe dieses Jahr aufgehört, aber ich habe dieses Jahr für mich die Challenge, also Challenge ist gar nicht so, aber gar keinen Alkohol zu trinken, habe es auch durchgezogen. Fiel mir auch nicht schwer. Und habe, wenn dann, trinke ich ab und zu mal, auch gerade so auf Veranstaltungen, wenn es da ist, so ein Bier Zero quasi, also 0,0, was wirklich dann auch vermeintlich gar keinen Alkohol hat. Was hältst du davon? Weil es ist natürlich eher wieder Kohlenhydrate oder ist das was, was man dann alternativ okay machen kann?
Ja, das sind ja dann auch keine Riesenmengen. Ne? Und das ist jetzt nicht so, dass da ja flüssiger Zucker direkt drin ist. Es ist zwar, klar, sind da ein bisschen Kohlenhydrate drin, aber du trinkst ja dann wahrscheinlich nicht 2,5 Liter oder so. Ne?
Also doch, doch. Nein, nicht 1, 2 oder 2. Muss man gucken. Ja, okay. Genau. Okay, gut. Wollte ich eine persönliche Frage.
Ja.
Du wolltest aber gerade noch was ergänzen.
Wenn doch ein ganz bisschen mehr Zeit ist, sich vielleicht auch selber was zu besorgen, was man mitnehmen könnte, dann finde ich eine total gute Option, dass man so Sprossen und Kresse und sowas nutzt oder auch fermentierte Lebensmittel, weil das sind Lebensmittel, die eine sehr hohe Nährstoffdichte haben, also einfach durch die Zubereitungsart sozusagen. Und das Keimen könnte man ja auch in einer Fensterbank machen und das halt nur zweimal am Tag einmal wässern. Wenn man das schafft, dann ist das natürlich super und sonst kann man die natürlich auch kaufen fertig. Mhm. Die sind halt wirklich gut und nährstoffreich. Und beim fermentierten Gemüse zum Beispiel ist es ja so, wenn man jetzt zum Beispiel Sauerkraut hat, dann war das früher mal Weißkohl. Der wird halt ein paar Wochen meistens sogar von Bakterien verdaut. Und dabei bilden die Bakterien noch mehr Nährstoffe. Das machen die übrigens auch im Darm. Also wenn man Ballaststoffe isst, dann machen die daraus ganz tolle Sachen. Das ist wie so eine Pharmafabrik. Und das machen die aber auch im Glas. Ne? Und wenn man jetzt halt dann Sauerkraut isst und das nicht erhitzt oder dass das auch noch nicht pasteurisiert ist, das wäre natürlich nicht so gut, weil dann die Bakterien abgetötet werden. Aber es ist trotzdem dann sogar noch ein bisschen nährstoffreicher oft als der Weißkohl davor war und auch besser verdaulich. Also auch gerade, wenn man so durch Stress vielleicht sagt, ich kann überhaupt keinen Kohl vertragen, obwohl Kohl halt super gesund ist, verträgt man das dann oft doch ziemlich gut. Also das ist auch immer ein Thema übrigens mit der die Verdauung und Blähungen und so weiter durch viel Stress oder durch runterschlingen am Computer oder ne, so zwischen Tür und Angel oder während man irgendwie ein Geschäftsessen hat und eigentlich gestresst ist, aber eben dabei auch isst. Da ist halt dann wirklich langes Kauen ganz wichtig. Man könnte auch Bitterstoffe nutzen, dass man einfach nach einer Mahlzeit Bitterstoffe zu sich nimmt, die halt nochmal helfen, dass mehr Verdauungssäfte und so gebildet werden und die Verdauung nochmal aktiv unterstützt wird. Aber das wären nochmal so ein paar Tipps vielleicht, die auf die Schnelle gehen oder dass man sich, und zum Mitnehmen dann vielleicht diese Sprossen oder Kresse dann vielleicht auf ein belegtes Vollkornbrot oder so ein Saatenbrot, das ist auch nochmal viel nährstoffreicher als normales Vollkornbrot macht, ne, oder auf ein gutes Sauerteigbrot und dann ne, mit irgendwie gesunden Aufstrichen. Sowas könnte man sich ja gut mitnehmen. Oder was ich auch gut finde, sind diese Overnight Oats. Also wir haben ja schon über Haferflocken gesprochen, aber wenn man jetzt da noch irgendeine Eiweißquelle mit reingibt, also zum Beispiel Sojamilch oder so, und dann vielleicht noch Beeren und ein bisschen Nüsse oder Samen, dann hat man eigentlich ein ziemlich gesundes Frühstück, was man sich halt super gut in einem Glas einfach mitnehmen kann. Und das kann man am Abend vorher vorbereiten und einfach mitnehmen. Also das mache ich auch total oft. Ja.
Das finde ich auch super, weil man da einfach so selber auch mixen kann, anstatt dass man dann irgendwie was durchgezuckertes dann wieder irgendwo to go kauft. Finde ich auch grundsätzlich, auch wenn man im Homeoffice ist, eine gute Variante.
Ja, stimmt, genau.
Es schon so vorbereitet zu haben. Ja, cool. Und sagst du irgendwie noch Also merkst du auch, wenn ich ein bestimmtes Essverhalten habe, dass ich, also wir, es hängt ja irgendwie alles zusammen. Ja, mir persönlich hilft es immer so ein bisschen auch wirklich, das immer wieder zu erwähnen, wie viel die Dinge zusammenhängen. Wenn ich auf eine bestimmte Ernährungsform oder Art oder Verhaltensweisen achte, dann schlafe ich besser und das wiederum hilft mir, wenn ich gut geschlafen habe, dass ich am nächsten Tag auch wieder in der Regel gesünder esse, weil mein Körper nicht so einen leichten Hangover hat. Ja, wie kann ich so ein bisschen auch so diesen Zirkel, diesen Kreislauf immer wieder gut sorgen? Also gesundes Essen, bessere Schlafqualität, automatisch greife ich zu gesünderem Essen, sodass ich das selber so ein bisschen für mich immer im Fokus habe, gerade wenn ich vielleicht auch merke, ich rutsche da raus, ja, dann auf, so, dass ich da bewusster drauf achte.
Auf jeden Fall. Also es ist ja wirklich ein Teufelskreis, also der Schlaf, also Schlafentzug sorgt dafür, dass wir messbar am nächsten Tag mehr Kalorien essen, und zwar bevorzugt die ungesunden Kalorien, also eher so eine Kombination aus ungesunden Fetten und Zucker. Das ist so das, worauf wir dann so ein bisschen fixiert sind, manche mehr so auf salzige Sachen, aber grundsätzlich irgendwie Kohlenhydrate kombiniert mit Zucker. Das können aber auch sowas wie Chips oder sowas sein. Also sind ja eigentlich auch Kohlenhydrate mit Fett. Also so, man isst dann unbewusst sogar so um die 400 Kalorien mehr, die meisten. Also das ist schon ziemlich krass. Deshalb ist es natürlich erstmal grundsätzlich wichtig, eine Schlafroutine sich anzugewöhnen, die dazu führt, dass man schon mal da nicht so in diese Falle rutscht. Und dann kann man aber natürlich auch mit der Ernährung den Schlaf positiv beeinflussen, weil wir brauchen ja unsere Schlafhormone, das Melatonin. Das heißt, wir können die Bildung von Melatonin positiv beeinflussen durch die Ernährung, indem wir super versorgt sind mit allen Mikronährstoffen. Also vor allem die B-Vitamine zum Beispiel spielen da eine große Rolle. Aber letzten Endes auch eine gute Aminosäureversorgung. Und für den gesamten Hormonstoffwechsel brauchen wir auch die gesunden Fette. Und also da ist es halt wichtig, dass man wirklich sich immer wieder daran erinnert, man braucht eigentlich die ganzen gesunden Nährstoffe, also Gemüse. Also wenn man wieder an diesen gesunden Teller denkt, dann das Gemüse vielleicht kombiniert mit Nüssen und Samen, mit ein bisschen Leinöl oder einem gesunden Öl, dann eben vielleicht mindestens einer Faust groß Protein, dass man so das pro Mahlzeit immer mit einrechnet und dann eben kombiniert mit ein bisschen komplexen Kohlenhydraten. Dann hat man eigentlich eine ganz gute Grundversorgung erstmal, um möglichst viele von diesen gesunden, von Melatonin am Ende bilden zu können. Nochmal so ein Booster sollen wohl sowas wie Cashewkerne zum Beispiel sein oder generell Nüsse und Samen kann man da ganz gut nutzen. Und dann ist natürlich für die Schlafqualität nochmal wichtig, dass man nachts auch nicht diese starken Blutzuckerschwankungen hat. Und die werden halt verstärkt, wenn man abends einfache Kohlenhydrate isst. Also zum Beispiel ein leckeres Eis zum Nachtisch oder ein Glas irgendwie.
Gummibärchen.
Ja, oder auch Aperol oder so. Das ist zwar dann alles eigentlich lecker, aber es kann halt dazu führen, dass man nachts Blutzuckerschwankungen hat. Man kann das natürlich auch mal messen, indem man mal so eine Langzeitblutzuckermessung macht am Abend. Das machen ja viele mit diesen Sensoren. Dann hat man eine App und dann sieht man das ganz genau. Manche sind da vielleicht auch gar nicht so anfällig für. Na, das kommt auch ein bisschen wieder drauf an, wie viel Sport hat man am Tag gemacht oder auch vielleicht direkt bevor man diese Kohlenhydrate gegessen hat. Dann gehen die natürlich viel schneller in die Muskelzellen. Das heißt, je nachdem, auch nach Stoffwechseltyp und eben nach Bewegung am Tag, können diese Kohlenhydrate auch anders verstoffwechselt werden und können sich vielleicht auch gar nicht immer bei allen so schlecht auswirken. Aber erfahrungsgemäß ist bei vielen so, dass eben die Kohlenhydrate abends, also die einfachen, dann zu starken Schwankungen führen. Aber jetzt kombiniert, also zum Beispiel, wenn man jetzt Vollkornreis hat, kombiniert mit Gemüse und Eiweiß und gesunden Fetten, dann wird man nicht so starke Schwankungen sehen. Dann ist aber auch nochmal gut, was man ja auch so kennt, dass man vielleicht vorm Schlafen so 2-3 Stunden Pause hat zwischen dem letzten Essen und dem Schlaf. Sonst ist der Körper einfach sehr mit der Verdauung beschäftigt und es gibt einfach doch immer noch mal diese Schwankungen im Blutzuckerspiegel. Also das kann man auf jeden Fall nutzen. Natürlich auch Sachen vermeiden, also dass man zum Beispiel jetzt natürlich Kaffee nicht unbedingt, vielleicht nachdem wie anfällig man ist, würde ich manchen schon empfehlen, ab mittags keinen Kaffee mehr zu trinken, zumindest keinen mit Koffein natürlich. Den anderen kann man natürlich noch trinken. Auch andere Sachen, die einen vielleicht so ein bisschen aufputschen. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Natürlich auch der Lebensstil generell. Also zum Beispiel manche können eigentlich abends keinen Sport mehr machen. Oder wenn, dann vielleicht eher Yoga oder ein bisschen Muskeltraining oder so. Und solche Sachen können sich auch auswirken, dass man das immer alles im Blick hat, genau.
Ja, eigentlich ist ja auch dann die Message, beobachte dich selber, was tut dir gut, wo merkst du Veränderungen, ja, weil du irgendwie zu kurzfristig abends gegessen hast, okay, da habe ich schlechter geschlafen, ist mir das öfter passiert, oder wenn ich vielleicht auch vom Sport direkt ins Bett gegangen bin oder ne, weil ich spät abends sonst zum Sport gegangen bin, was ist so das, was sich dann auch bemerkbar macht, ja. Ich habe jetzt vielleicht da nochmal so eine persönliche Frage, was nimmst du zum Braten in der Pfanne für ein Öl? Weil da gibt es auch immer so viele verschiedene Empfehlungen.
Ja, genau. Also ich nehme tatsächlich Olivenöl. Das liegt aber daran, dass ich einfach immer sehr viel Olivenöl zu Hause habe, weil ich das immer geschenkt bekomme aus Griechenland. Und das ist einfach eine super Qualität. Und wenn man Olivenöl nicht so stark erhitzt, dann kann man das auch zum Braten nehmen. Man sollte jetzt halt nicht darin frittieren oder so und das nicht super stark erhitzen. Also dann kann man das auch zum Braten nehmen, dann ist das nicht ungesund. Ansonsten, wenn man jetzt ein anderes Öl nutzen möchte, dann wäre vielleicht eher sowas wie Rapsöl besser geeignet oder auch Kokosöl oder auch Butter. Ne? Also das wären so die Öle oder Fette, die man am besten erhitzen kann. Mhm. Und ja, sonst so Leinöl oder so darf man gar nicht erhitzen. Genau, ja.
Okay, wow. Was empfiehlst du so, also ich meine, Ernährung ist ja wirklich so, ne, da ist immer gut, wenn man so ein bisschen zumindest up to date bleibt, aber wirklich auch auf vertrauensvolle oder zumindest wissenschaftliche Quellen sich so ein bisschen beruht. Was empfiehlst du auch vielleicht deinen KundInnen, wo holen die sich so ein bisschen zumindest ein Update?
Ja, das ist, finde ich, manchmal schwierig, weil man muss wirklich genau gucken, wie gut sind die Leute, denen man da vertraut, wie gut beschäftigen die sich wirklich mit der aktuellen Forschung oder nehmen die einfach jede Studie, obwohl die vielleicht nur mit zwei Teilnehmern war, aber nur weil es eine Studie ist, ist das gleich irgendein Ergebnis. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Oder sind die vielleicht auch von irgendwelchen Firmen gesponsert, weil sie halt irgendwelche Produkte verkaufen sollen oder daran mitverdienen. Ne, da muss man ein bisschen aufpassen. Und wenn man da aber weiß, okay, die recherchieren wirklich gut und denen vertraut man, dann finde ich, kann man schon so Menschen im Social-Media-Bereich oder so auch folgen und da eben ganz gute Informationen bekommen. Ne? Das ist ja dann zumindest auch schon mal kostenlos oder auf YouTube oder so. Da gibt es ja teilweise wirklich ganz gute Sachen. Ne? Und da muss man.
Zum Beispiel dir.
Genau. Ja, oder zum Beispiel. Sowas wie die Ernährungsdocs oder so, die sind schon, die machen schon gute Recherchen, würde ich sagen. Mhm. Genau. Und sonst finde ich, gibt es auch teilweise sehr gute Bücher, die ich empfehlen kann. Also zum Beispiel von Dr. Orfanos Böckel zu Nährstoffen gibt es zwei sehr gute Bücher. Die sind wirklich, also kann jeder lesen. Das ist jetzt nicht unbedingt nur für Fachleute, also auch für Fachleute, aber ist eben auch für Anwender, dass man sich selber damit auskennt, auch mit dem Blutbild, dass man oder mit Blutwerten, mit Labordiagnostik, dass man weiß, was wäre für mich wichtig zu bestimmen und was macht man mit dem Ergebnis, wenn man da jetzt keinen hat, der einen berät. Das ist ganz gut. Dann, wenn es jetzt um Hormone mehr geht, dann sind auch diese Bücher von Dr. Orfanos Böckel gut, aber da gibt es sonst auch noch von Dr. Judith Bildau eins, das heißt Hormonkarussell. Das ist auch noch relativ neu. Ist wirklich gut. Das ist so für Frauen ab ungefähr 35, wenn es schon so anfängt mit, wenn die Perimenopause vielleicht noch nicht ganz da ist, aber schon so Vorstufen, also schon die Hormone so ein bisschen verrückt spielen, dann macht es auch immer mal Sinn, auch gerade vielleicht, wenn man merkt, man schläft nicht mehr so gut und hat aber vorher gar keine Probleme mit Schlafen gehabt, dann kann das daran liegen, dass man schon zu wenig Progesteron bildet und manchmal kann es da Sinn machen, auch mal Progesteron in der zweiten Zyklushälfte zu messen und dann das vielleicht auch zu nehmen in der zweiten Zyklushälfte als orales Präparat, dann hat man einfach ein bisschen, also wirkt sich positiv auf den Schlaf aus. Genau, und das da hat sie ganz tolle Tipps in ihrem Buch, aber auch zu Naturheilkunde und anderen Sachen und Lebensstil und so. Also es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Und dann auch Woman on Fire, das ist dann vielleicht für die Frauen so ab 40 oder 45, finde ich interessant, dass man schon mal so ein bisschen vorbereitet wird. Und viele wissen ja nicht, dass die Wechseljahre eigentlich nicht erst mit 50 oder so anfangen, wenn die letzte Periode stattgefunden hat sozusagen, sondern eigentlich schon Jahre davor. Also dass man schon Jahre davor fallen die Hormone ja ab. Man kann da eben schon ganz viel machen. Das wissen viele gar nicht. Und das finde ich ganz wichtig, dass man da Bescheid weiß, auch dass vielleicht so Frauen in Führungspositionen, das vielleicht auch wissen, gerade die Jüngeren vielleicht, die dann ihre älteren Kolleginnen dann besser verstehen möchten, wenn die vielleicht Anfang 40 sind und plötzlich sich nicht mehr gut konzentrieren können oder so, dann kann das halt auch an den Hormonen liegen und dass sie vielleicht selber gar nicht wissen, dass sie schon in der Perimenopause sind und da schon Unterstützung brauchen könnten. Ne? Und da kann man ganz viel machen.
Ja, das ist so ein bisschen schade, dass es teilweise so tabuisiert ist oder ne, selbst unter Freundinnen geht man ja teilweise gar nicht so offen um oder spricht das Thema gar nicht an, weil es so Privatsache ist und im Arbeitskontext ja noch weniger. Und dann ist man manchmal so, aber es hilft natürlich noch mehr Empathie füreinander zu haben, je mehr wir einfach uns überlegen, hey, ne, wenn jemand nicht konzentriert ist, liegt es vielleicht nicht daran, dass er vielleicht gerade keine Lust auf Arbeiten hat, sondern es können ja immer andere Gründe sein, vor allen Dingen auch viele biologische.
Ja, genau. Ja, also ich denke da, und sonst natürlich, wenn man immer guckt, wie ist die Ausbildung, ne? Also zertifizierte Ernährungsberater oder Fachärzte, die so ganzheitlich arbeiten, die vielleicht funktionelle Medizin machen oder Ernährungsmedizin und so, da gibt es inzwischen sehr gute, die da sich ganz viel auch weiterbilden und echt viel Ahnung haben. Also, oder auch wenn es jetzt speziell um Hormone geht, dann gibt es diese Seite Wechseljahre von Anke Sinningen und da gibt es so eine Arztsuche. Und wenn man jetzt einen Gynäkologen sucht, der sich echt gut mit den bioidentischen Hormonen und so auskennt, dann könnte man da auch mal gucken. Genau.
Ah, okay. Das heißt, vielleicht machen wir ein paar Links nochmal unten in die Shownotes, weil es natürlich dann auch immer sehr individuelle Wünsche sind, da einfach zu gucken, was brauche ich jetzt persönlich. Ich habe noch drei letzte Fragen an dich, Antje, persönlich. Und zwar, jetzt sitzt du gerade in deinem Homeoffice, aber was ist so dein Lieblingsort zum Arbeiten?
Ich mag sogar das Homeoffice, weil ich hab hier so einen verstellbaren Schreibtisch. Und dadurch kann ich auch auf dem Walking, also so ein Walking Desk quasi nutzen, also stell dann den Schreibtisch hoch und kann mich beim Arbeiten kann ich die ganze Zeit auf so einem Laufband laufen und mir hilft das sogar total, um fokussiert zu arbeiten, weil ich bleibe dann einfach drauf, ich lenke mich dann nicht so sehr ab mit Handy oder irgendwelchen Sachen und bin dann so sehr dabei, also höre dann auch, mache dann noch so ein Ohrstöpsel rein und dann so eine Noise Reduction und mache mir meistens noch irgendeine Musik zum Konzentrieren an. Also ich mag das. Ich mag aber auch total im Büro zu arbeiten mit den Kollegen. Also ich glaube, ich könnte gar nicht immer hier zu Hause arbeiten, sondern ich finde halt den Austausch total wichtig und merke dann auch immer, was es noch so für Themen gibt und so. Also das finde ich total schön im Austausch. Und also ich habe eigentlich drei Arbeitsplätze und dann habe ich sozusagen meinen Beratungsraum. Und das mag ich auch sehr. Dann habe ich da quasi, dann kommen da die Kunden und dann bin ich manchmal den ganzen Tag da, dann kommt halt einer nach dem anderen. Das ist eigentlich so ein bisschen wie eine ganz, ganz kleine Praxis. Und es macht mir dann echt Spaß, dann einfach da zu arbeiten. Aber wenn ich jetzt mir einen Traumarbeitsplatz vorstellen würde, dann wäre das wahrscheinlich einer, bei dem ich irgendwie Blick aufs Meer hätte oder so, ne? Wo man vielleicht immer mal so, wenn man dann mal kurz eine Gedankenpause oder so braucht, einfach nur mal aufs glitzernde Wasser oder so gucken könnte.
Habe ich jetzt voll drin. Ich bin, träume gerade davon, ja. Cool. Was war das letzte Buch, was du gelesen hast? Hast du schon genannt?
Oder ja, genau, eigentlich schon. Also bei mir ist wirklich so, ich lese auch oft mehrere Bücher gleichzeitig und die letzten waren eigentlich Hormonkarussell und die beiden Nährstoffbücher von Dr. Helena Ophanos-Böckel. Und jetzt habe ich ganz neu, das heißt Wechseljahre von Anke Sinningen, also von Wechseljahre. Genau, die hat jetzt gerade ganz neu ein Buch rausgebracht. Das lese ich jetzt. Und ja, ein bisschen parallel und auch noch das von Eva Schneider, wo wir bei der Lesung waren. Das Mental Health Matters, genau. Ja. Das habe ich auch schon angefangen.
Du siehst auch so verschiedene Bücher quasi.
Ja, also ein bisschen cool. Immer nach Laune, genau.
Und was ist das, weil das ist ja auch wichtig, gerade für unseren Energiehaushalt, was ist das, was dich sofort entspannt?
Eigentlich Familie, also sobald ich, also auch wenn ich gestresst bin und ich bin dann irgendwie mit meinen Kindern zusammen, dann entspannt mich das, aber auch schönes Wetter und Sonne, also es ist für mich auch schön, natürlich auch Naturgeräusche und sowas und auch Sport, also Sport ist für mich eigentlich so, dass ich kann eigentlich gar keinen Tag ohne ein bisschen Bewegung aushalten, also ich brauche das so als Ausgleich, deshalb fahre ich auch immer Fahrrad auch zur Arbeit und zurück und habe so das Gefühl, dass selbst wenn mal der Tag irgendwie stressig oder anstrengend war, dass mich das ja, so entspannt sozusagen, obwohl man sich eigentlich bewegt, dass ich dann zu Hause schon ausgeglichen bin.
Im Sinne der Familie quasi.
Genau.
Ja. Ja, cool. Lieben Dank, Antje, dass du uns so viel Know-how gegeben hast. Ich habe hier ein paar Punkte mitgeschrieben, wo ich bei mir einfach nochmal an den Stellschrauben drehen darf. Und ich bin mir sicher, die ZuhörerInnen haben auf jeden Fall auch was mitgenommen. Also ganz, ganz großen Dank, dass du dir die Zeit und auch deine Expertise mit uns geteilt hast.
Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute bei Female Leadership on Air dabei warst. Wenn du diese Episode inspirierend und hilfreich fandest, hinterlasse unbedingt eine positive Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit Freundinnen oder Kollegen. Bis zur nächsten Folge.